Ich habe eingangs gesagt, wir haben es heute Abend mit Randgestalten zu tun. Der schreibende Paulus, Sie haben den Predigttext vor sich im Heft, aber es kommt auch nochmal. Der taufende Johannes und Jesus mit seinem Taufverlangen. Sie werden gewiss später Kernfiguren von Kirche und Gesellschaft, posthum, aber sie sind, wie wir ihnen in diesen Texten hier heute begegnen, weit davon entfernt. Paulus nennt am Anfang des Predigttextes gleich drei Kategorien von Menschen: intellektuellen, wirtschaftlich und politisch wichtigen und gesellschaftlich wichtigen. Und er sagt, wenige solche Menschen sind berufen. Und in den heutigen Bibeltexten treten keine solche Menschen auf. Denn Paulus war kein Intellektueller, sondern ein Getriebener. Ihn hat sein Glauben und die heftige Überzeugung dahinter nahezu überwältigt. Paulus ist null verkopft und er ist null wissenschaftlich. Der erste Korintherbrief kommt zumindest mir mit einer rhetorischen Kraft daher, die mich irgendwie an Dampf erinnert, wie er aus einem undichten Rohr platzt. Ein paar Zeilen vor dem heutigen Predigttext, im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefs, schreibt Paulus: Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen, für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Und unmittelbar vor dem heutigen Predigttext schreibt er auch: Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Paulus schreibt wie elektrisch aufgeladen, wie ein gespannter Bogen. Und wenn Paulus ausholt, steigt meine Vorfreude, ja, und ich kriege immer auch ein bisschen Angst. Und dann löst er es ein. Schaut euch doch selbst an, Brüder und Schwestern. Ich lese das in einer anderen Übersetzung vor. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab geurteilt, gibt es da nicht viele Weise oder Einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht: Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Paulus also, wie er schreibt, Randfigur der Gesellschaft, holt uns, packt uns an die Schulter und zerrt uns auch zum Rande. Auf das wir, glaube ich, im Hineinlesen in diesen Brief die Randlage ein bisschen wieder entdecken. Denn in dieser Randlage beginnt ja die christliche Erzählung. Und über das gesamte Leben von Jesus spielt sie nur dort ab. Johannes der Täufer war sicherlich auch kein Intellektueller und kein politisch Mächtiger. Und zu ihm begibt Jesus sich als Ersten, um dort in der Randlage Bestätigung zu holen, Stärkung zu erfahren. Und dort und im Evangelium nur dort öffnet sich der Himmel, damit die Stimme Gottes über die ganze Veranstaltung erklingen kann. Diese beiden Texte im Zusammenspiel, also dieser Abschnitt vom Korintherbrief und das Evangelium von heute, haben mich an eine Meldung in der New York Times denken lassen, tatsächlich. Und die ist aus 2019 gewesen im Zusammenhang mit der Brand in Notre Dame in Paris. Und es war ein Artikel über den Seelsorger der Pariser Feuerwehr. Ein katholischer Priester, logisch, an der Stelle. Und ich habe noch vor Augen, wie er auf dem Bild da stand in seiner Feuerwehruniform, umgeben von anderen Feuerwehrmännern, und es wurde erzählt, wie er seine Kameraden eingeschärft hat darauf, wie viel bei dieser Brandbekämpfung auf dem Spiel stand. Und er hat ein bisschen weiter erzählt, Und dann kam einer von diesen Sätzen, so ein Satz, was mich total rausgeworfen hat. Er erzählt, wie er beim Verlassen des brennenden Doms ein Gebet spricht und er sagt, ich dachte, Jesus könnte mit uns auch ein bisschen anpacken, sagte er. Ich habe ihn eingeladen, sich um seinen eigenen Haus zu kümmern, sonst müsste er heute Abend in einem Zelt am Kanal San Martin übernachten. Und es flammte in mir auf, jetzt auch hier auf der Kanzel, wird es nochmal kurz hitzig, es flammte in mir auf ein Zorn, eine besondere Art von Zorn, die ich reserviere dafür, wenn andere Ordinierte etwas wirklich Dummes sagen. Denn ich dachte, wo glaubst du, Herr Kollege, dass Gott in dieser Stadt verweilt und schon immer verweilt hat? Zwischen Gold und Orgel und Gemälden und Touristenkasse in diesem monströsen Kunstwerk? Oder vielleicht woanders? Vielleicht ist sie woanders und war schon immer da? Würde ich Gott in Paris oder Berlin suchen und hätte ich als Landkarte nur das Evangelium und der erste Korintherbrief, ich würde ganz sicher zuerst in einem Zelt am Kanal suchen, anstatt mich in die prunkvollst auffindbaren Königskirche im Stadtzentrum zu begeben. Ihr merkt, ich bin paulinisch erhitzt. Aber wir sitzen hier in der prunkvollst auffindbaren Kirche und nicht, weil wir uns geirrt haben. Denn ich fürchte, Paulus' Aussage ist subtiler und herausfordernder als ein blankes, mächtig gleich böse und unbedeutend oder ausgegrenzt gleich gut. Es mag sein, dass nicht viele Weise und nicht viele Einflussreiche berufen sind. Aber dieses nicht viel ist wohl wörtlich zu nehmen und heißt nicht keine. Gott ist, und wenn ich ein bisschen runterkomme, dann bin ich durchaus bereit, das anzuerkennen, Gott ist auch sicher in Notre Dame. Gott ist auch erst recht bei denen, die in einer Gefahrenlage tätig werden und bei denen, die darüber getrauert haben, was in dieser Kirche passiert ist. Und Gott ist ganz gewiss auch hier. Und wenn ich das nicht glauben würde, würde ich auch nicht hier stehen. Denn ob Zelt oder Dom, die Aussage von Paulus hier ist, dass gesellschaftliches Ansehen, die gesellschaftliche Lage, kein Hinweis auf Gottes Zuwendung ist. Und der Mangel an gesellschaftlichem Ansehen genauso wenig. Und hitzig, wie mich der Pariser Feuerwehrkollege machen mag, es ärgert bestimmt auch jeden Obdachlosen, wenn man ihn versucht zu trösten mit den Worten, aber Gott wohnt doch bestimmt hier unter euch. Nein, ich verstehe den Aufruf von Paulus hier als Aufruf zu Glaubensmut, auch wenn es uns Ansehen kostet. Denn diese Angst vor Ansehensverlust ist durchaus ein Gespenst, was unter gläubigen Menschen umgeht. Wir machen uns Sorgen, dass wir weniger relevant werden, dass etwa der religiöse Inhalt der Feiertage oder die Verankerung der Kirche in der Gesellschaft, oder malen Sie es aus, wie Sie wollen. Wir machen uns Sorge um unsere Relevanz und dass die Kirche dadurch gefährdet sei. Aber Paulus, der zu keinem Zeitpunkt in seinem Leben in einer gesellschaftsrelevanten Kirche lebte und wirkte, schreibt, nein, Gott macht einen Strich durch alle Rechnungen menschlicher Anerkennung. Denn schlicht und ergreifend irrelevant ist sie, ob wir von der breiten Gesellschaft in unserem Glauben und Wirken anerkannt werden oder nicht. Es gibt auch schöne Gegenbeispiele, wie zum Beispiel die urchristliche Gemeinde in der Apostelgeschichte einfach knallhart prinzipientreu gelebt hat und dafür große gesellschaftliche Anerkennung geerntet hat. Und Paulus würde sagen, das ist auch egal. Menschliche Anerkennung ist kein Hinweis auf die Richtigkeit und kein Hinweis auf die Qualität unserer Glaubenstätigkeit. Jesus sagte einmal, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Und Paulus schreibt, Jesus Gerechtigkeit, diese Gerechtigkeit, von dieser sanftmutigen, demütigen, verachteten Figur am Rande der damaligen Gesellschaft. Das ist unser Grund, stolz zu sein. Und ich denke immer, wenn der Weg nicht klar ist, wenn ich nicht weiß, was ich tun sollte, wenn Gott schwer auffindbar ist, hier oder woanders, und wirklich gesucht werden muss, dann oft ist es diese Ansehensverlustangst, aber was werden die anderen denken, dieses Risiko zu verlieren, was wir an Ruhm und Macht haben erlangen können. Es sind genau diese mulmigen Gefühle, die uns hinführen, wo wir landen sollen. Denn das, was uns zurückschrecken lässt, erzählt uns auch ein wenig, wie es auf der anderen Seite sein wird. Bei dem, der auch dasteht am Ende von diesem Angstweg und sagt, kommt zu mir, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.